Hallo und herzlich willkommen zum Podcast von ICF Reutlingen. Schön, dass du den Weg im Web zu uns gefunden hast. Ich wünsche dir in den nächsten Minuten viel Spaß beim Zuhören.
Extrem wichtiger Punkt von der Sabi, das mit der Celebration an Neujahr. Das bedeutet, ihr müsst wirklich nicht am Neujahrstag um 11 bei mir zu Hause anrufen. Ich werde nicht herkommen und euch die Tür aufmachen. Die letzten Jahre hat das jedes Mal irgendjemand versucht. Dieses Jahr ist das Telefon aus. Gut, so viel dazu. Ja, hey. Herzlich willkommen auch von meiner Seite. Ich weiß gar nicht so richtig, ob ich euch zum letzten Sonntag der letzten Serie oder zum ersten der neuen Serie begrüßen soll. Irgendwo sind wir so dazwischen. Aber das passt ja eigentlich auch recht gut zu dieser Woche, finde ich. Die Zwischen-den-Tagen-Woche. Irgendwo steht man so zwischen den Dingen. Und ich möchte den Tag auch wirklich nutzen heute, um ein Thema anzusprechen, das irgendwie auch oft zwischen die Dinge gerät und man selten drüber redet. Aber mehr später. Im Januar feiern wir hier miteinander unser Big Seven. 7 Jahre ICF Reutlingen. Das heißt, wir werden an einem Sonntag 3 Sessions miteinander haben. Martin Dreier wird hier sein, predigen, die Sibylle Beck wird da sein und wir werden eine 3. Session mit mir haben und wir werden ausgiebig ICF Reutlingen feiern. Und ich finde es immer wieder krass, mir das so vor Augen zu führen, was eigentlich passiert ist in 7 Jahren. Und wenn man ganz ehrlich ist, jetzt ohne irgendwie blöden Stolz, sondern einfach ehrlich, es ist eine Erfolgsstory. Vor 7 Jahren bei uns im Keller gegründet, bei einem Pizzaessen. Nach 3 Monaten die erste Celebration mit 70 Leuten. Nach 10 Monaten dann der Durchstart, die eigene Location, jeden Sonntag Celebrations. Mehr Menschen, neue Räume. Die 2. Celebration kam dazu, noch mehr Menschen kommen und erleben Kirche. Eine 2. Location wird gestartet in Balingen. Eine Kita wird gegründet, größere Räume kommen dazu, noch mehr Menschen. An einem eigentlich ganz normalen Sonntag, gut, Leo hat hier gepredigt, aber ansonsten ein normaler Sonntag, kommen 600 Menschen hierher. Und dann, Heiligabend, die Halle platzt aus allen Nähten. Aber nicht nur unsere Celebrations wachsen. Menschen finden wirklich zum Glauben. Menschen bekehren sich, Menschen lassen sich taufen. Menschen erleben den Glauben und Kirche nochmal neu. Sie beginnen nochmal neu und fangen wie nochmal ganz frisch an mit Kirche. Und ich finde, das ist eine Erfolgsstory. Und ich möchte euch mal bitten an der Stelle, lasst uns Gott mal einen Applaus geben für die Geschichte, die er mit uns geschrieben hat. Das sind so die Geschichten, die wir lieben von Kirche. Die hören wir gerne. Die gehen runter wie Öl. Wow, neue Gemeinden entstehen, Menschen kommen dazu, Kirche wächst. Genial. Das sind Geschichten, die doch auch zu unserem Gott so gut passen. Erfolgsgeschichten. Daran erkennen wir seinen Segen. Daran erkennen wir, dass er hinter einer Sache steht. Und das ist richtig cool. Aber was, wenn es nicht so läuft? Wir starten mit einer außergewöhnlichen Serie. Wir haben ja jedes Jahr so einen Vision Sunday. Dieses Jahr werden wir 4 Vision Sundays haben. Eine ganze Serie Visionssonntage. Und wir werden uns an diesen Tagen intensiv damit beschäftigen, was Gott mit uns möchte. Wir möchten unser Leben, unsere Maßstäbe an ihm ausrichten. Unser Leben, unsere Stadt, unsere Region und unsere Kirche von ihm prägen lassen und mit einer Vision nach vorne leben. Aber woher wissen wir dabei, dass wir das Richtige tun? Wer garantiert uns den Erfolg? Ja, niemand. Es ist halt Risiko. Ist das so? Zum Thema Erfolg und Kirche kenne ich so eine fromme Variante. Da sagen mir Leute immer wieder, weißt du, Mike, so als Kirche, Erfolg ist doch gar nicht so wichtig. Hauptsache ist doch, wir tun Gottes Willen. Aha. Und woran erkennen wir den? Woran erkennen wir Gottes Willen? Ganz speziell, wenn es um Vision geht. Ich meine, es gibt so eine ganz spezielle Art von Christentum, die setzt sich irgendwo auf den Hocker, legt die Hände in den Schoß und wartet. Ja, sieht ein bisschen komisch aus, oder? Ja, die warten darauf, dass der Herr wiederkommt. Das kann man auch tun, das ist irgendwie auch eine Vision, kann man machen. Aber wenn du wirklich so Ziele hast, wenn du etwas anstrebst, wenn du eine Vision hast, woher weißt du denn, dass das wirklich Gottes Wille ist? Wenn es darum geht, sich einer Vision anzuschließen, einer Gemeinde, deine Zeit zu investieren, deinen Zehnten dorthin zu geben und wirklich zu sagen, ich stelle mich hinter die Vision einer Gemeinde. Woran erkennst du, dass es richtig ist? Ich möchte euch heute ein Gedankenmodell vorstellen, das unter den Christen im Jahr 2014 extrem beliebt und gängig ist. Und dazu brauche ich heute meine drei kleinen Freunde hier. Haben wir soweit? Ja. Gut, es braucht auch manchmal ein bisschen Zeit, bis man das dann hergestellt hat. Unter uns Christen ist es so üblich, wir stecken ab, was Erfolg ist. Und da gibt es so einen bestimmten Rahmen, in dem kann man sich bewegen. Und wenn du dich in dem Rahmen des Erfolges bewegst, dann ist alles gut. Dann bist du unter Gottes Willen, dann bist du unter seinem Segen, dann stimmt das, was du tust. Solange wir uns dazwischen bewegen, zwischen Erfolg und Erfolg, ist alles paletti. Aber was passiert, wenn wir außerhalb sind? Ja, dann sind wir außerhalb. Und dann gnade dir Gott. Exakt heute beendet Rick Warren die Ära der Mars Hill Gemeinde in den USA. Heute ist der letzte Gottesdienst und Rick Warren wurde eingeladen, als moderater Mensch diesen letzten Gottesdienst dort zu halten. Mars Hill, eine der am stärksten wachsenden Kirchen überhaupt. Der Vorreiter von Multisite. Zigtausende von Menschen sind dort zum Glauben gekommen. Eine Erfolgsgemeinde. Dann haben der Pastor Mark Driscoll und die Ältesten Dinge gemacht, die nicht so gut waren. Und nun steht die Gemeinde vor dem Aus. Rick Warren hat jetzt die Aufgabe, heute diese Gemeinde zu schließen. Das Ende einer Ära. Was für ein Versagen. Ich meine, wer sich so ein bisschen mit Kirche beschäftigt, hey Mars Hill, das war schon etwas. Und jetzt ist es einfach vorbei. Und wir fragen uns, hey, was können wir daraus lernen? Was können wir besser machen? Und ich glaube, die Frage ist legitim. Die Frage ist gut. Aber ist es die einzige Frage, die uns kommt, wenn wir diese Geschichte sehen? Wie stehen wir zu dem Versagen im Reich Gottes? Wow, das ist kein so ein easy Thema. Wie stehen wir zum Versagen im Reich Gottes? Und ich möchte euch noch ein anderes Beispiel erzählen von vielleicht dem größten Versagen überhaupt in der Kirchengeschichte. Er war wohl einer der charismatischsten Persönlichkeiten und Leiter, die es je gab. Seine Vorfahren waren schon Kirchengründer und Leiter. Das ist in dieser Familie, zieht sich das durch. Berühmte Persönlichkeiten waren dabei. Da gab es eine Segenslinie. Krasse Prophetien begleiteten ihn schon im Kleinkindalter. Haben Leute über ihm ausgesprochen und gesagt, hey, du wirst mal ein ganz großer, du wirst viel bewegen, du wirst viel tun können. Seine Entwicklung, die er genommen hat, was aus heutigen Aspekten, so wie wir das beurteilen heute, optimal. Er hat eine unbedeutend unspektakuläre Jugend, eine ganz normale Berufsausbildung in einem normal weltlichen Beruf. Das heißt, er hat erstmal das Leben kennengelernt und dann kam er erst später zum Vollzeitdienst. Das hat ihn wohl positiv geprägt, diese Zeit. Die erste Gemeindegründung passierte eher so im privaten Rahmen, so ähnlich bei uns im Keller, eher was eine private Geschichte. Aber dann begann eine rasante Karriere. Sein Dienst war begleitet von extrem charismatischen Erfahrungen. Man merkte, dass auf seinem Dienst eine Salbung liegt. Und die Leute wurden angezogen wie verrückt. Innerhalb kürzester Zeit predigte er vor 20.000 Menschen und mehr. Er gründete ein Movement. Die ersten Ableger sind entstanden. Auch Gegner kamen hoch. Er war nicht theologisch genug. Das war ein bisschen ein Thema. Er war eher so alltagsbezogen in seinen Predigten. Es gibt immer mehr Stress. In seinem Umfeld gibt es Probleme. Geld wird veruntreut. In seinem Kernteam werden Charakterprobleme bekannt. Da gibt es Leute, an deren sexueller Integrität gezweifelt werden muss aufgrund ihrer Geschichte. Und das bleibt nicht ohne Folgen. Mehr und mehr verlassen diese Strömung wieder. Mehr und mehr wenden sich ab, kehren ihm den Rücken. Er fängt an, in seinem Dienst zu zweifeln. Er treibt sogar so weit, er stellt seinen Keyleitern die Vertrauensfrage. Für alle, die ihn noch kennen, Gerhard Schröder hat das auch mal gemacht. So, hey, traust du mir noch? Wenn ja, mache ich weiter. Wenn nein, Man wirft ihm einen manipulativen Leitungsstil vor. Und immer mehr verschwinden. Es kommt zu Stress mit den Behörden. Aus Aufzeichnungen aus seinem engsten Umfeld kann man lesen, dass sich erste Burnout-Symptome zeigen. Oder er hat sowas wie Depressionen. In einer tiefen Verzweiflung gesteht er sich ein, dass er es zwar immer wieder versucht hat, die Menschen ernsthaft zu erreichen, Gemeinde ernsthaft zu verändern, die Leute zu einer Umkehr zu bringen, aber er muss sich selber eingestehen, dass die Leute einfach nicht wollten. Er hat versagt. Dann kommt es noch einmal zu einem ganz kurzen Aufflammen, nochmal ein Riesen-Happening, ein großes Event. Man könnte meinen, die Kurve wäre da, aber eigentlich war es nur noch mal ein kurzes Aufflammen, der Totalzusammenbruch. Am Ende des Lebens wird berichtet, dass dieser Leiter sehr vereinsamt und sogar zweifelnd an seinem Glauben, zweifelnd an Gott gestorben ist. Und das ist bitter. So sollte Gemeinde nicht enden. Dieser Leiter hat einen entscheidenden Fehler gemacht. Es gab einen Punkt in seinem Leben, wo er versagt hat. Da hat er die Zone des Erfolges verlassen. Und jetzt ist es wichtig, dass wir uns anschauen, wo ist das passiert? Was ist passiert? War das Sünde in seinem Leben? War es sein Charakter? War er vielleicht stolz, die anfänglichen Erfolge, all das, was er erlebt hat? War das vielleicht too much für ihn? Man muss gucken, was passiert ist. Warum ist er so gestolpert? Warum ging das schief? Das Ganze ist die Lebensgeschichte von Jesus, dem Zimmermannssohn aus Nazareth, dem Sohn Gottes, dem größten Versager in der Kirchengeschichte. Boah, das geht nicht. Nee. So kann man das nicht sagen. Das ist ja schon fast Gotteslästerung. Und wisst ihr was, ganz ehrlich, auch für mich fühlt es sich komisch an, so über Jesus zu reden. Das passt irgendwie nicht. Aber es ist die Wahrheit. Jesus hatte die krasseste Geburt mit himmlischen Erscheinungen, Prophetien, politischen Unruhen, das volle Programm. Er lernte das Leben erstmal kennen und dann beginnt er auf einer Hochzeit im privaten Rahmen so seinen Dienst. Die ersten Wunder, Massen laufen ihm zu. Wirklich riesige Versammlungen. Das waren Mega-Churches, was er da so an Events abgehalten hat. Aber dann passiert etwas. Manchen Menschen wird das mit den Dämonen austreiben zu spooky. Und sie baten ihn, ihre Gegend wieder zu verlassen. Manchen Menschen wurde Jesus einfach zu deutlich. Er war zu konkret. Und sie fühlten sich von ihm bedrängt. Da fragte Jesus seine 12 Jünger, wollt ihr auch weggehen und mich verlassen? Jesus betont immer wieder, dass er als erstes und mit Priorität für das Volk Israel gekommen ist. Für die Juden. Und ausgerechnet über diese spricht er aus, Jerusalem, o Jerusalem, du tötest die Propheten und erschlägst die Boten, die Gott zu dir schickt. Wie oft schon wollte ich deine Bewohner um mich sammeln. So wie eine Henne ihre Küken unter ihre Flügel nimmt. Aber ihr habt es nicht gewollt. Am Ende seines Lebens hängt er als verurteilter Verbrecher am größten Schandmal, das es damals gab. Er wurde verleugnet, er wurde verraten. Und dann kommt der absolute Höhepunkt. Mein Gott, warum hast du mich verlassen? Auch Gott ist weg. Und Jesus stirbt wirklich einsam an diesem Kreuz. Und ich finde, an der Stelle sollten wir wirklich kurz mal innehalten und nicht zu schnell weiterdenken. Die Geschichte von Jesus Christus ist eine einzige Versagensgeschichte. Und lasst uns mal ganz ehrlich sein, wenn wir die Geschichte von Jesus von Karfreitag her sehen, boah, ein Desaster. Der hat mal so krass angefangen und endet dann so bitter. Stellt euch diese Geschichte von Jesus ohne Karfreitag mal heute vor. Unter uns Christen im Jahr 2014. Also zunächst mal war Jesus viel zu charismatisch. Wenn man so viel auf Wunder und Zeichen Wert legt, ja, dann ist das eine totale Überbetonung des Übernatürlichen und das hat überhaupt keine Substanz, die Lehre. Das ist vollkommen klar, dass die Leute kurz angezogen werden und dann wieder gehen. Da fehlt was. Für die anderen ist Jesus viel zu sozialdiakonisch. Leute brauchen doch nicht nur Essen und Heilungsversprechen. Sie brauchen doch vor allem gesunde Lehre. Und wenn das nicht kommt, ist doch klar, dass das auseinanderbricht. Überhaupt war Jesus viel zu wenig theologisch. Also wenn man sich die Predigten von Jesus mal anguckt, dann sind die aus theologischer Wertung eigentlich wo? Da war ein Mann und zwei Söhne und dann diese ganzen Ackergeschichten, dieses ganze Naturphänomenzeugs. Hey, wo sind da die Exegesen, wo sind die Quervergleiche, wo sind die Auslegungen, die historisch-kritischen Betrachtungen des Alten Testaments? Jesus hat Geschichten erzählt. Das ist doch kein Wunder, dass man damit Leute nicht lang begeistern kann. Und wenn man sich jetzt mal eher noch so aus der Management-Sicht anschaut, wie Jesus sein Personal ausgewählt hat. Hey, das Versagen war vorprogrammiert. Das konnte nicht gut gehen. Diesem Pastor würde ich nicht nachfolgen. Ganz ehrlich, wenn heute Jesus so in der Gemeindelandschaft auftreten würde, dann würde ich sagen, hey Junge, also lass mal gut sein, aber meinen Zehnten gebe ich lieber in eine andere Gemeinde, die ein bisschen gleichmäßiger ist, die nicht so schwärmerisch ist, die ein bisschen mehr Substanz hat. Meine Zeit würde ich lieber in eine andere Gemeinde investieren. Jesus ist so die Art von Pastor, von der ich mich im Facebook ganz schnell distanzieren würde. Nichts mehr mit gefällt mir. Vielleicht sogar blockieren. Aber warum ist es für uns heute fast schon grotesk, so über Jesus zu reden? Warum fällt uns das schwer, über das Versagen von Jesus zu reden? Weil wir Ostersonntag kennen. Weil wir eine andere Perspektive haben. Wir nehmen einen anderen Standort ein und jetzt schauen wir die Geschichte nochmal an von Jesus und auf einmal wird dieses Kreuz für uns zu einem Siegessymbol. Aber das können wir nur, weil wir die Geschichte von Ostersonntag her sehen. An Karfreitag war das ein Schandmal. Ganz offensichtlich gibt es im Reich Gottes eine andere Perspektive. Und ich glaube, dass Jesus etwas gemacht hat. Ich bin zutiefst davon überzeugt, es gibt im Reich Gottes so etwas wie Erfolg. Aber ich glaube, dass Jesus den Raum weit macht. Ich glaube, dass Jesus die Möglichkeit schafft, eine andere Perspektive einzunehmen und Dinge aus einer anderen Perspektive zu betrachten und zu bewerten. Jesus war erfolgreich, aber in einer ganz anderen Art und Weise. Jesus hatte einen anderen Maßstab für sein Wirken. Sein Erfolg war nicht erst am Ostersonntag sichtbar. Und das ist das Krasse. Wir sehen den Erfolg am Ostersonntag. Yeah, ist auferstanden, leere Höhle und so. Dann kapieren wir es. Aber der Erfolg von Jesus ist genau da an diesem Kreuz passiert. Johannes 19, Vers 30, es ist vollbracht. Ja, was war vollbracht? Was war denn der Auftrag von Jesus? Und mir ist diese Woche was ganz Interessantes aufgefallen an der Stelle. Wenn wir an den Anfang der Bibel gehen, dort lesen wir eine Geschichte aus einem Garten. Und in diesem Garten wurden Adam und Eva mit dem Teufel in Form der Schlange konfrontiert. Und Adam und Eva gaben eine Antwort auf das Angebot der Schlange. Durch ihr Verhalten, durch das, was sie getan haben, gaben sie eine Antwort und ihre Antwort war, mein Wille geschehe. Ich will selber Gott sein. Ich will unabhängig sein. Mein Wille geschehe. Am Ende von Jesu Leben steht auch ein Garten. Der Garten Gethsemane. Und in diesem Garten wird Jesus auch mit dem Teufel konfrontiert, in Form von Versuchung. Und dort wird berichtet, Jesus wollte nicht sterben. Er hatte Angst, er hatte panische Angst. Er hat gelitten, er wollte das alles nicht. Und Jesus gibt auch eine Antwort auf den Teufel. Und er sagt, dein Wille geschehe. Und als er das durchzieht, mit seinem Verhalten bestätigt, gibt er die Antwort auf die Urfrage der Menschen. Und er sagt, dein Wille geschehe. Und an der Stelle kann er sagen, es ist vollbracht. Jesus hatte einen Auftrag und den hat er ausgeführt. Fertig. Erfolg. Jesus sagt mal, ich tue nichts außer dem, was der Vater mir gesagt hat. Und er kam, er hatte einen Auftrag, den hat er ausgeführt, fertig, ole ole, Erfolg, Party im Himmel. Und was das Ausführen seines Auftrages für Konsequenzen hatte, das war für Jesus in dem Moment gar nicht das Entscheidende. Er hat getan, was der Vater wollte. Wir stehen heute am Anfang dieser 4 Visionssonntage, die auf uns zukommen. Und ich finde, es ist extrem wichtig, dass wir, wenn wir über unser Leben, unsere Kirche, unsere Region, unsere Stadt nachdenken, dass wir uns fragen, was ist unser Auftrag? Was will Gott von dir? Und Jesus sagte noch einmal, Friede sei mit euch. So wie mich der Vater gesandt hat, so sende ich euch. Und dann sagt er zu ihnen, geht hinaus in die ganze Welt und verkündet allen Menschen die rettende Botschaft. Denn wer glaubt und getauft ist, der wird gerettet werden, wer aber nicht glaubt, der wird verurteilt werden. Und nochmal bestätigt uns die Bibel im 1. Timotheus, denn er will, dass alle Menschen gerettet werden und seine Wahrheit erkennen. Das ist unser Auftrag. Und den gilt es zu erfüllen. Ich finde es gerade irgendwie interessant, ich habe mir wirklich gar nichts dabei gedacht. Wir Männer und Klamotten, wir können das. Wir können Sachen anziehen, ohne uns was zu denken dabei. Ich weiß, es ist bei Frauen anders, aber ich habe heute Morgen ein schwarzes T-Shirt rausgegriffen und habe ein schwarzes T-Shirt angezogen. Und ich habe vorhin festgestellt, es ist das Kino Reloaded. Und ich frage meine Frau noch, hey, kann ich das jetzt bringen, da Werbung für mein Buch zu machen? Das war überhaupt nicht die Absicht, aber ich merke gerade etwas. Ich hatte am Anfang so ein bisschen komisches Gefühl. Ich habe das Buch rausgebracht und ja, klar, man hat ein paar verschenkt, ein paar wurden verkauft und so. Aber es war jetzt nicht das, was ich Erfolg nennen würde. Und es hat mich schon ein bisschen gekratzt, so in meinem Stolz und meiner Ehre. Ich habe gedacht, hey, sag mal, jetzt hast du das alles gemacht und so, jetzt muss doch auch was gehen. Aber wisst ihr was? Ich bin heute wirklich, und das meine ich ganz ernst, ich bin stolz darauf, dass ich dieses Buch geschrieben habe. Und es ist für mich nicht egal, weil ich bin ein Mensch, wie oft dieses Buch verkauft wird. Aber um das geht es mir nicht. Gott hat mir in meinem Leben einen Auftrag gegeben. Er hat gesagt, geh in diese Welt und verkünde mein Evangelium. Und das tue ich mit diesem Buch. Ich verkünde das Evangelium. Und dafür wird Jesus irgendwann zu mir sagen, gut gemacht. Du warst treu darin. Und ich bin Mensch, ich gebe das ganz offen zu. In der Bibel steht, wer im Kleinen treu ist, wird übers Große gesetzt. Cool, die nächste Auflage wird größer. Spaß, es geht darum, dass wir diesen Auftrag, den Gott uns gibt, ernst nehmen. Und zwar jeder ganz persönlich an der Stelle, wo er steht. Mit den Gaben, die er hat, mit den Möglichkeiten, die er hat. Gott verlangt nicht von dir, dass du dich einsetzt mit den Dingen, die du nicht hast. Er möchte, dass du das gibst, was du hast. Und zwar all in. Rick Warren predigt heute in dieser Mars Hill Gemeinde das letzte Mal. Und ich musste schmunzeln, als ich gelesen habe, über was er predigt. Johannes 12, Vers 24. Ich sage euch die Wahrheit. Ein Weizenkorn, das nicht in den Boden kommt und stirbt, bleibt ein einzelnes Korn. In der Erde aber keimt es und bringt viel Frucht, obwohl es selbst dabei stirbt. Ich werde ganz sicherlich nicht Fehler oder möglicherweise sogar Straftaten von Leitern schönreden. Aber ich möchte uns daran erinnern, was unser Auftrag ist. Wir sollen das Evangelium in der ganzen Welt verbreiten. Und ich weiß eins, was immer dieser Mark Driscoll getan hat und was er falsch getan hat. Ich weiß, er hat das Evangelium verbreitet. Und das hat er gut gemacht. Das hat er sehr gut gemacht. Und ich glaube, wir brauchen füreinander eine neue Perspektive, um Gemeinde einzuordnen. Unser Auftrag ist es, Gemeinde zu unterstützen, dabei zu sein, uns zu investieren. Und wenn Gemeinde in irgendeiner Form etwas macht, was dich daran hindert, dann verlass diese Gemeinde. Du musst Gott mehr gehorchen als Menschen. Aber solange es nicht der Fall ist, dass die Gemeinde dich ausdrücklich an deinem Auftrag hindert, ist es dein Auftrag, sie zu unterstützen, sie zu fördern, deine Leiter mitzutragen, deinen Zehnten einzubringen, deine Mitarbeit treu und zuverlässig zu machen, deine Gemeinde zu unterstützen, damit sie diesen Auftrag, in die Welt zu gehen, das Evangelium zu verbreiten, damit sie ihn ausführen kann. Ich sage euch eins, ich habe eine ganz, ganz große Vision für diese Gemeinde. Und diese Vision hat nichts mit Zahlen zu tun. Sie hat nichts mit irgendwelchen praktischen Dingen, die wir umsetzen werden, zu tun. Ich habe eine Vision für jeden Einzelnen in dieser Gemeinde, dass wir miteinander irgendwann vor Jesus stehen. Und Jesus wird dich anschauen und sagen, gut gemacht. Du warst ein treuer Diener. Das ist meine Vision für diese Gemeinde. Vater im Himmel, und das sehe ich nicht als ein To-Do, das sehe ich nicht als einen Leitfaden, um irgendwelche praktischen Dinge anzugehen. Vater, das ist eine Vision, die ich wirklich vor dir und deinem Reich sehe. Dass diese Gemeinde dir dient. Dass wir diesem Auftrag, den du uns gegeben hast, nachgehen. Vater, und manchmal müssen Dinge in die Erde und müssen sterben, damit anderes daraus wachsen kann. Herr, und ich bete für diese Mars Hill Gemeinde, ich bete für die Gläubigen dort, ich bete für das, was daraus jetzt entsteht, ich bete, dass die Menschen wieder heil werden, dass sie wieder gesund werden. Vater, und ich bete um das Wunder, dass aus diesem Samenkorn eine neue Pflanze entsteht und dass viele, 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 viele Menschen gerettet werden. Vater, und ich bete für diese Gemeinde hier in Reutlingen. Herr, was immer unsere Zukunft ist, ich weiß nicht, ob es in 50 Jahren überhaupt noch ein ICF Reutlingen gibt, aber ich bete, dass die Menschen, die hier sind, von dir berührt werden, dass sie den Mut bekommen, sich zu investieren, dass sie den Mut bekommen, alles zu tun, um deinem Auftrag nachzugehen, ob wir den Erfolg sehen oder nicht. Vater, ich bete, dass wir einen anderen Maßstab bekommen für Erfolg. Nicht mein Wille, sondern dein Wille soll geschehen. Amen.
Reutlingen sagt Dankeschön fürs Reinklicken. Weitere Infos findest du unter www.icf-reutlingen.de.